Ihr hört Comic Review Ausgabe 240 mit dem Buch Deadly Class Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal nehme ich mir wieder einen alten Bekannten vor, Rick Remender, den ich ja in Hunting Down Comics Ausgabe 34 ein klein wenig, sagen wir mal so, für mich persönlich diesen Drive abgesprochen habe. Und trotzdem wollte ich einfach nochmal sehen, ob das übergreifend der Fall ist. Und ich muss sagen, nachdem ich Deadly Class im zweiten Band Tödliches Klassenzimmer 1988 Kinder des Schwarzen Lochs gelesen habe, muss ich das ein klein wenig revidieren. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wenn ich mir dieses Buch per se anschaue, wer dort quasi federführend war, denn es gibt eben einen Co-Autor, Wes Craig, Co-Autor und Zeichner dieses Buches. Und wenn man es mir vorher nicht gesagt hätte, beziehungsweise wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich dieses Buch auch nicht unbedingt Rick Remender zugeordnet. Dafür ist es dann einfach doch zu speziell und zu anders im Verhältnis zu den Dingen, die ich so ein wenig, in die gleiche Schiene gesetzt hatte, wie Black Science, Low, Tokyo Ghost oder jetzt eben, was wir in Hunting Down Comics Ausgabe 34 besprochen hatten, Seven to Eternity. Es hat einfach ein ganz anderes Flair, einen ganz anderen Look. Nun kann das die Vielfältigkeit von Rick Remender sein oder vielleicht auch die Verteilung im Hinblick auf das Schreiben, dass Wes Craig hier vielleicht doch einen größeren Einfluss hatte. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch, und das vielleicht vorweg, definitiv einen Blick wert. Allein schon wegen des Artworks von Wes Craig, beziehungsweise auch der Kolorierung von Lee Loveridge. Und es ist einfach ein grandioses Buch. Ich muss sagen, es ist schon eine Weile her, dass ich den ersten Band gelesen hatte. Meine Besprechung dazu ist in Comic Review 172 zu finden. Ich werde es entsprechend auch nochmal verlinken. Insofern war eine relativ lange Zeit dazwischen Pause. Aber wie gesagt, aufgrund meiner Kritik an Remender musste ich mir dann doch dieses Buch nochmal vornehmen. Und nicht, dass wir nur in einem Jahr, in Anführungszeichen, innerhalb dieser Klasse springen. Denn wir schreiben das Jahr 1988. Vorher war es 1987. Der Tod wird gefühlt auch noch rauer in diesem Buch, und das ist aber nicht der springende Punkt, denn am Anfang war mir ja nicht unbedingt alle Einzelheiten bewusst, die in Band 1 vorherrschen. Insofern kann man dieses Buch auch getrost als Neueinstieg empfehlen. Es fehlen zwar ein paar kleine Feinheiten, aber ansonsten ist es ein kompletter in sich abgeschlossener Handlungsbogen, sodass hier nicht allzu viel verloren geht, sollte man nur diesen Teil lesen. Der Einstieg, wir erinnern uns, es ist die Hauptfigur, unser Protagonist Marcus, der in der King's Dominion School der tödlichen Künste Auftragsmörder wird, beziehungsweise, ein Assassin, ein Attentäter, der mit einer Kugel die Welt verändern kann. Und das an sich ist ja eigentlich auch nichts Neues. Und das Interessante ist, was man, wenn man sich die Comics so anschaut, was immer wieder auch ein Aufhänger ist, wie sich so eine guten Geschichten am besten erzählen lassen. Es ist immer eine Gruppe von Jugendlichen, die in so einer Art Coming-of-Age-Phase sich befinden und neu entdecken und herausbekommen, wie sie zueinander stehen oder wie sie auch im Großen und Ganzen zur Welt stehen oder sich einfinden. In diesem Fall ist es nun mal so, also wie gesagt, in dem ersten Band hatte Marcus beziehungsweise einer seiner, man könnte fast sagen so Gangmitglieder, jemanden umgebracht, der einen ganz bedeutenden Vater hatte. Das wird hier noch einmal aufgegriffen. Natürlich, es gibt so einen roten Faden, Anfang und Ende dieses Buches sind so als Brückenelemente, und es wird auch dieser Tod vom ersten Teil immer wieder aufgegriffen, aber er ist jetzt nicht so, dass man die Einzelheiten unbedingt wissen muss, um sich darin zurechtzufinden. Was ich schön finde in diesem Buch, ist dann aber auch neben diesem fantastischen Artwork, was ich dann gleich nochmal etwas näher unter die Lupe nehmen werde, eher so dieser emotionale Aspekt, der diesem Buch innewohnt. Hier geht es dann wirklich so um Liebe, Freundschaft, Verrat und das alles gepaart eben in diesem Umfeld der 80er Jahre mit dem Blick für Details, wo man das Gespür dafür hat, dass man hier so, der ein oder andere so in einer Goth-Szene verhaftet ist auf der einen Seite und trotzdem eben Marcus als orientierungsloses Element in Teil 1, also der ja quasi auf die schiefe Bahn geraten war, beziehungsweise nicht wusste, wo er sich zurechtfinden sollte, hier dann doch so einen Dreh- und Angelpunkt gefunden hat innerhalb dieser etwas sehr seltsamen Schule, wobei in diesem Buch der Meister Lin gar nicht so die Rolle spielen wird. Der wird zwar hier und da doch mal angesprochen, aber ist gar nicht derjenige, der da so der Fokus gelegt wird. Hier geht es eher so ein wenig der einen Seite so um das Nerdtum, denn Marcus hat einen Job in einem Comicladen, wo die Nerds, die Comicleser, vortrefflich charakterisiert werden. Und wie er, Marcus, damit einhergeht, in gewisser Weise eine Form der Verantwortung zu erlangen. Sehr, sehr interessant geschrieben, sehr, sehr interessant gemacht. Die Auflösung, naja, hätte man vielleicht, also nach meinem Geschmack vielleicht, ein wenig anders lösen können. Aber so ist das Leben nun einmal. Toll gemacht. Was ich auch toll finde, und das ist dann die Art und Weise, wie dieses Buch geschrieben ist. Wir haben eben diesen Jugendlichen, der in seiner Vergangenheit irgendwann ein Problem hatte, beziehungsweise was wir ja aus Teil 1 schon ansatzweise kennengelernt haben. Und hier wird so in Rückgriffen und zur Hilfenahme seines Tagebuches eben seine Vergangenheit noch einmal Revue passiert. Fuckface, hieß der im Deutschen auch so? Ich glaube schon, bekommt nochmal eine Analyse, was mit ihm eigentlich so schiefgegangen ist und warum er so ist, wie er ist und was in diesem Buch dann natürlich am Ende auf die Spitze getrieben wird im kolossalen Showdown. Wobei eben diese Gruppe von Jugendlichen innerhalb dieses College, also diese Clique, der Marcus angehört, da zusammenarbeiten und da auch ein gewisser Halt gefunden wird, der eben so dieses Genre Coming of Age wahrscheinlich perfekt beschreibt. Wieder trotzdem kommen wir zu dem Artwork, das mich bei Wes Craig so ein klein wenig an David Usher von Hawkeye erinnert. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass auch Wes Craig, der Kanadier, relativ viele dunkle Flächen nutzt, um ein sehr stimmungsvolles Bild zu kreieren und zu schaffen. Trotzdem auch ganz abwechslungsreiche Panelaufbaus nutzt, um so diese Dynamik rüberzubringen. Also ich muss sagen, das Artwork spricht mich sehr an, weil es aus dem vielleicht etwas gewöhnlichen doch heraussticht. Also die Art und Weise, wie Szenen entworfen wurden, wie sie aufgebaut werden, sind hier deutlich visuell natürlich geprägt, untermalt, unterstrichen dann durch den Text. Und selbst wenn gerade am Anfang, wenn es um dieser, man könnte es fast sagen, so ein wenig die Zusammenfassung geht nochmal, um das Umfeld zu deklarieren, etwas mehr Text da ist, wird man belohnt durch etliche tolle kleine Grafiken, die so im Kontrast stehen, die alles noch einmal näher darstellen. Und allein durch die Bilder, das ist so ein emotionaler Ritt, den man hier unternimmt. Also wir sehen Marcus, seinen geschundenen Körper zum Beispiel. Wir sehen das Umfeld, wir sehen, wie er sich befreit. Wir sehen später auch, sagen wir mal so, wie sie wirklich so im Sinne eines 80er-Jahre-Movies, also wenn dann so 5, 6 Jugendliche einen Coup planen, stellenweise auch dann so mit, das hätte ich auch halt ähnlich zeichnen können, so mit Scribbles, also so kleinen Strichmännchen, den Plan aufzeichnen. Das ist einfach cool gemacht und diese verbindenden Elemente, Reise, Momente, die dieses in sich dann wieder zusammenfassen. Toll in Szene gesetzt und auch wenn es dann im späteren oder hinteren Teil dann so ein wenig drunter und drüber geht, merkt man das natürlich auch durch die Grafik. Dann wird halt die ganze Seite ein wenig gekippt, sodass da schon allein visuell eine Ungleichheit, eine Unbalance entsteht, die den Leser dazu bringt, eben diese Unordnung, dieses Chaos zu spüren und bis es dann am Ende wieder irgendwann ins rechte Lot gebracht wird. Also es zieht sich relativ lange durch, so dieser leicht schräge Ton und man merkt halt, da geht es wirklich drunter und drüber, es geht um Leben und Tod und dann diese unterschiedlichen Stile, die hier angebracht wurden, sind nicht unbedingt Zeichenstile, sondern wir haben ja eine, die so ein wenig spanisch angehaucht ist. Wir haben eine diesem Shakusa-Clan angehört, also diese japanische Killerin, die dann auch wieder eigentlich von Ferne nur gezeichnet wird mit so einem fast einem Fullbody-Tattoo über den ganzen Körper verteilt, was großartig aussieht, was man auch gerne mal näher sehen würde, aber da wird es halt nur ganz kurz angedeutet. Und visuell ist man eben ganz nah an dieser Zeit und man merkt, dass Wes Craig da wirklich viel, viel Herzblut reingesteckt hat. Also die Zeit stimmt, es fühlt sich eben auch so an wie diese Zeit. Es ist ein spannender Aufbau und ich habe dieses Buch innerhalb eines Ritts durchgelesen, weil es einfach auch so breit aufgestellt ist. Es ist natürlich ein Buch über die Befindlichkeiten einer Jugendkultur auf der einen Seite, dann die Darstellung von Näherkommen, Liebe, Verlust, natürlich auch Ängste des Verlustes. Die einzelnen Figuren werden wirklich punktuell beleuchtet, dass man merkt, okay, woher kommen sie überhaupt? Warum sind sie in so einem doch etwas seltsamen Umfeld? Was hat sie dazu gebracht, dort hinzukommen? Und das Ganze wird natürlich dann als krönenden Abschluss noch durch die fantastische Kolorierung von Lee Loveridge perfekt in Szene gesetzt. Also das ist halt auch so eine Sache, die eigentlich sehr minimalistisch eingesetzte Farbe. Manchmal gibt es auch Momente, also gerade wenn er so zurückblickt, die dann mehr oder weniger so fast, man könnte fast sagen, so monochromatisch, also wo dann halt ein Farbton, ein Rotton, mal etwas dunkler, mal etwas heller, aber den aktuellen Gemütszustand perfekt einfangen. Und wo man sich denkt, das müsste irgendwie langweilig wirken. Auf der anderen Seite gibt es auch nachher später, ich sage es mal, wenn da so ein wenig mexikanisch, spanisch angehauchte Momente auftauchen, dann wird auch das innerhalb dieser Farben, die mich dann zumindest an einer Szene, also in dieser Kreuzigungsszene, so fast ein wenig an Raphael Albuquerque denken lassen. Alles in allem, es ist halt wirklich ein Buch, das entweder ein verdammt gutes Beispiel für Remender ist, wo ich wirklich Spaß dran habe, wo ich merke, das ist halt so eine düstere, makabere Coming-of-Age-Geschichte mit eben diesem makaberen Unterton, dass es hier eigentlich Auftragsmörder, Killer sind, die ausgebildet werden, die aber trotzdem eigentlich ganz normale Jugendliche sind, die mit ihren ganzen Befindlichkeiten zu kämpfen haben und die sich versuchen, in dieser Welt zu behaupten. Das Cover in dem Fall, bei der ersten Geschichte war es ja, da liefen sie halt mit Baseballschlägern, in einem Ninja-Schwert, einer Waffe, auch dem Leser quasi entgegen und unter ihm waren quasi dieses Spiegelbild in einer Pfütze, die Gerippe dieser Figuren. Hier ist es vielleicht so als Vorahnungsmoment, sitzen sie schon viel gemeinsamer am Boden und das verbindende Element so ein wenig ist, dass das Spiegelbild diesmal sind die Kinder, also weiß ich nicht, 5-6-Jährigen, die dort genauso da sitzen. Und das im Dunkeln, die Hoffnung, also da schwimmen dann irgendwelche Rosenblüten oder Lotusblüten innerhalb dieses Wassers vor ihnen. Man merkt, die kommen an ein emotionales Ende in diesem Buch nachher auch. Also es ist ja so, dass es immer noch nicht abgeschlossen ist. Ich glaube, in Amerika wird Mitte diesen Jahres der 5. Trade Paperback herauskommen. Also das ist eine Serie, auf die man sich einstellen kann, die in gewisser Weise reift. Und für mich also noch besser geworden ist. Also ich muss sagen, hervorragendes Beispiel für gute Comic-Kunst. In jeder Hinsicht, es ist gut geschrieben. Selbst wenn längere Textpassagen vorhanden sind, sind diese schnell geschrieben, komprimiert. Das Artwork von Wes Craig ist über jeden Zweifel erhaben. Und die Farben von Lee Lovridge geben quasi diesen Ton dieser Geschichte perfekt wieder. Und ich muss sagen, die Summe dessen macht wirklich Spaß. Und Spaß ist, also kann man wirklich auch sagen, es gibt dann wirklich wirklich lustige Momente, die sind zwar ein klein wenig, sage ich mal, dann ja fast Kindergartenhumor, so ein wenig. Also wenn ihr das Buch nachher lest und ihr die Szene habt, wo er dann zu spät zur großen Rabattaktion seines Comicladens kommt, dann wisst ihr, was ich meine. Aber trotzdem, vielleicht braucht es gerade diese Art von Humor, diese Auflockerung, um dem Buch gerecht zu werden. Denn andere Stellen sind wirklich sehr düster, sehr, sehr grausam in gewisser Weise und mit Ideen verbunden, sei es jetzt die Vergangenheit der Kinder, sei es die aktuelle Gegenwart eben von ihrer Nemesis innerhalb dieses Buches. Und am Ende merkt man auch, schließt Remender wieder so den Kreis ein wenig und bereitet quasi auch so den nächsten Schritt für das nächste Album vor, sodass man eigentlich gar nicht anders kann, als da unbedingt weiterlesen zu wollen. Bonusteil in diesem Buch sind ein paar Variant-Cover, die auch farbtechnisch sehr, sehr gut sind, sehr, sehr schön in Szene gesetzt und die obligatorische Mini-Biografie zu Rick Remender und Wesley Craig. Also, Band 1 hatte von mir 10 Punkte bekommen, darüber kann ich natürlich nur nicht gehen, aber es ist gleichbleibend gut geblieben. Es gibt keine Abstufung, es ist ein wirklich sehr zu empfehlendes Buch, Deadly Class, Tödliches Klassenzimmer, 1988, Kinder des Schwarzen Lochs, bei Panini erschienen mit 180 Seiten für 16,99 €. Die Hefte enthalten in diesem Buch sind Deadly Class 7 bis 11. Also vergesst zumindest alles andere, was ich über Remender erzählt habe. In diesem Buch zeigt er, dass er für meinen Geschmack zumindest sehr, sehr packende, sehr, sehr emotionsgeladene, sehr ansprechende Bücher schreiben kann. Und wie gesagt, vielleicht bin ich auch einfach so dieses Sci-Fi-Thema aus seiner Feder ein wenig über. Insofern dann eben der Verweis auf dieses Buch wärmstens empfohlen. So, das soll es dann auch gewesen sein. Weitere Besprechung dieser Art findet ihr auf comicreview.de und wenn ihr jemand kennt, der ebenfalls gerne Comics liest und diesen Podcast nicht kennt, dann empfehlt Comic Review doch einfach weiter. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.